Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herzfeld, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Gehst du auch so gerne spazieren? Ich mache das in jedem Fall gerne mit meinen Hunden. Und das ist sicherlich auch ein Teil des Berufsfeldes vom Dog Walker. Aber Dog Walker ist viel, viel mehr als nur spazieren gehen. Was sich dahinter alles verbirgt, welche Qualifikationen ein Dog Walker haben sollte, worauf du achten solltest, wenn du deinen Hund in die Obhut eines Dog Walkers geben möchtest, das erfährst du hier und heute an dieser Stelle. Ich begrüße zu dem Gespräch die liebe Anne Rosengrün und bitte sie natürlich erstmal, Anne, alle, die dich noch nicht kennen, bitte verrate uns, was bist du, was machst du und wieso bist du diejenige, die uns zum Thema Dog Walker auf jeden Fall viele Fragen beantworten kann?
Hallo Anja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich komme aus Nürnberg, ich habe selbst zwei Hunde und bin seit 2006 selbstständig. Ich mache nicht nur Dog Walking, ich biete auch Tagesbetreuung und Hundepension an. Und vielleicht können wir einfach auch darüber noch so ein bisschen sprechen. Warum bin ich hier? Ich hoffe, ich denke, weil ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, so wie beim Hundetraining auch in der Hundebetreuung umzugehen mit den Hunden. Das heißt, bedürfnisorientiert und hauptsächlich über positive Verstärkung wird mit den Hunden auch in der Hundebetreuung gearbeitet.
Das heißt, du hast es schon vorweggenommen. Es ist definitiv mehr als nur spazieren gehen. Und das nur möchte ich ganz klar in Anführungsstrichen setzen, weil spazieren gehen ist auch immer eine Art Training. Man kann ja nicht lernen. Das heißt, der Hund lernt natürlich auch während des Spaziergangs. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, seit 2006 bist du schon im Hundesektor tätig.
Genau, das ist richtig. Und damals gab es keine Ausbildung speziell für Dog Walker. Das heißt, ich habe die Ausbildung bei Kumkane, bei der Dr. Ute Blasch-Gebertert absolviert. Und ja, genau, ich finde halt, dass die Hunde immer lernen. Und dadurch, dass sie immer lernen, lernen sie auch, wenn sie beim Dog Walker sind oder eben in der Hundebetreuung. Und das ist so mein Punkt, warum ich eine Ausbildung angefangen habe anzubieten für Dog Walker, weil es, wenn man sich vorstellt, man geht mit dem eigenen Hund spazieren oder mit den eigenen Hunden und man hat Situationen, die vielleicht schwierig sind. Ja, und dann hat man nicht nur einen Hund, sondern man hat 10 Hunde und diese 10 Hunde gehören einem nicht. Ich verbringe mit diesen 10 Hunden Zeit und dann muss ich sie also sehr effektiv trainieren, damit ich sie beispielsweise freilaufen lassen kann oder damit sie Begegnung gut meistern. Das heißt, ich habe nicht nur eben den einen Hund, der eine Situation hat, die ihm vielleicht schwerfällt. Ich habe 10 Hunde. Vielleicht habe ich nicht alle 10 Hunde, die ein Problem mit dieser Situation haben. Und dann habe ich einmal die Umwelt, mit der ich interagiere, sage ich mal. Und ich habe die Hunde, die miteinander interagieren. Und das muss ich können, sonst bricht in meinen Augen Chaos aus.
Also da bin ich komplett bei dir. Also das bringt uns auch, also wir kommen nachher noch auf das Thema Gruppen, Zusammenstellung der Gruppen. Jetzt hast du auch schon gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht. Zum damaligen Zeitpunkt gab es noch nicht die Ausbildung zum Dog Walker, sondern eben du hast eine komplette Ausbildung zum Hundetrainer gemacht bei Dr. Ute Blasch-Gebertholdt von Kumkane. Was sind denn damals deine Wünsche gewesen? Welche Qualifikation wolltest du denn erwerben? Weil, so wie ich das verstanden habe, hattest du sehr wohl schon im Hinterkopf, dass das Hauptberufsfeld, in dem du tätig sein möchtest, der Bereich Dog Walker und, wenn ich es richtig verstanden habe, auch die professionelle Betreuung einer Hundegruppe ist. Was hat dich dazu verleitet zu sagen, ich möchte meinen Schwerpunkt darauf legen, weil im Allgemeinen ist ja dieses Berufsbild, der Hundetrainer ist mittlerweile als Berufsbild angekommen, so in den Köpfen der Leute. Das Berufsbild des Hundesitters, wenn man es so nennt, und des professionellen Dog Walkers, die sind noch lange nicht angekommen. Und was hat gerade dich denn dazu bewogen, zu sagen, und genau das möchte ich aber machen?
Ich habe das als Schülerin schon gemacht. Bevor ich überhaupt Ute kennengelernt hatte, habe ich schon Hundebetreuung gemacht. Ich hatte schon einen Klicker, ich hatte Leckerlis und mit Utes Hilfe ist es einfach strukturierter geworden. Es ist nochmal durchdachter geworden und ich habe mich natürlich in den letzten fast, das sind mittlerweile fast 20 Jahre, habe ich mich sehr, sehr viel weiterentwickelt. Es war mir aber schon immer ein Anliegen, nett und freundlich und fair mit den Hunden umzugehen. Und für mich war nie so das Thema, was mache ich? Ich war schon immer eher so, sag mal, eigenbrötlerisch. Und wenn man halt so ein bisschen eigenbrötlerisch ist, dann ist man lieber unter Hunden als unter Menschen. Und wenn ich als Hundetrainerin unterwegs bin, dann arbeite ich mit dem Menschen zu diesem Hund dazu. Ja? Aber es ist halt so, natürlich, es ist eine gute Ergänzung. Aber für mich stand immer schon fest, Hundebetreuung ist so mein Hauptsektor, sage ich mal. Das Hundetraining mache ich nebenbei. Manchmal würde ich gerne mehr machen. Da gibt es einfach Bedürfnisse, die so ein bisschen dagegen stehen, sage ich mal, weil es einfach irgendwie, auch mein Tag hat nur 24 Stunden und dementsprechend muss ich Prioritäten setzen. Das heißt, Hundetraining mache ich mittlerweile wieder relativ wenig, habe ich eine Zeit lang auch mehr gemacht, aber es war für mich nie die Frage, was mache ich, sondern ich wollte halt eine Ausbildung haben und ich wollte eine gute, fundierte Ausbildung haben. Mit diesen, wir arbeiten eben mit, wir können es nennen, wie wir wollen, mit Köpfchen, mit den Hunden. Wir denken darüber nach, was wir tun. Und wir denken auch mal um die Ecke. Wir nehmen jeden Hund mit, wenn es geht. Und es sind nicht nur irgendwelche Hunde, die dann rausfallen, weil sie vielleicht nicht motivierbar sind oder zu ängstlich sind oder weil sie nichts können. Diese Trainingsrichtung, mir war es immer so wichtig, dass ich keinen Hund irgendwie durchs Raster fallen lasse. Und
Und
darum
das
habe
heißt, Entschuldigung, dass ich da direkt
ja.
einhake, das heißt aber auch, durch deine Ausbildung hast du ja eine Qualifikation erworben, um genau zu sagen, doch, doch, auch diesen Hund kann ich sozusagen mitnehmen, einfangen oder wie immer man das auch machen möchte. Das heißt, du schaust dir ja die Hunde ganz anders an als jemand, der in Anführungsstrichen, ich werde nicht müde, das zu betonen, mit dem Hund nur spazieren geht, richtig? Das heißt, du denkst schon zwei, drei Schritte weiter, wenn du einen Hund siehst und sagst, ah ja, das könnte jetzt vielleicht dieses oder jenes in der Gruppe auslösen. Und das kannst du, weil du einfach diese Qualifikationen hast. Das heißt, du bildest dich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren weiter. Du bist nicht auf dem Stand von vor 20 Jahren, sondern da hast du angefangen und du bildest dich immer weiter, weiter, weiter und dieses Wissen kommt letzten Endes dann den Hunden, die du betreust, zugute, richtig?
Das ist erstmal richtig. Trotzdem kann ich nicht jeden Hund betreuen. Das muss ich auch gleich sagen, weil nicht jeder Hund passt zu mir und zu meinen Hunden. Ich habe auch da so ein bisschen Kriterien. Aber das ist erstmal völlig richtig. Und ich habe nie aufgehört, mich weiterzubilden. Ich glaube, ich werde auch nie aufhören, mich weiterzubilden. Es ist einfach so spannend. Es macht so viel Spaß. Und ich habe auch während der Trainerausbildung früher schon immer überlegt, okay, wie kann ich das, was ich da lerne, auf mehrere Hunde übertragen? Das frage ich mich immer noch. Ich adaptiere das, ich ändere das teilweise oder ich mache so Kleinigkeiten, ich verändere Kleinigkeiten, die halt, klar, wenn es mein Hund ist, habe ich Zeit ein Stück weit. Ich lebe mit dem Hund 24 Stunden. Hauptsächlich zusammen, der Hund bleibt immer alleine, aber ich verbringe wirklich jeden Tag mit dem Hund. Und ich habe eine Möglichkeit, innen mit dem Hund zu trainieren, dem Hund innen was beizubringen, was ich draußen brauche. Das habe ich in der Hundebetreuung nur bedingt. Ja, und darum gucke ich immer, okay, wie effektiv kann ich das machen? Und es sind so Kleinigkeiten, die habe ich angepasst, die passe ich auch immer noch an, weil ich sage, okay, wenn ich das so mache, wie es halt für einen Hund gelehrt wird und dann für sozusagen einen Hund, den ich habe, der mir gehört, ist das zu langwierig für einen Hund, den ich halt, manche Hunde habe ich zweimal die Woche für eine Stunde. Und trotzdem möchte ich den Hunden ja was beibringen. Ich möchte, nur mein Hauptziel ist immer, dass sie freilaufen können oder zumindest, dass sie mit einer schleppenden Leine laufen können. Und dafür brauche ich halt bestimmte Signale, die ich den Hunden möglichst so schnell wie möglich, sage ich mal, beibringen kann oder möchte. Und daher habe ich mir zur Aufgabe gemacht, ich möchte so viel Wissen haben, wie es geht, damit ich einfach den Hunden so gut gerecht werden kann, wie es nur für mich möglich ist, um es mal so auszudrücken.
Und das heißt also, der Hund, der auch nur zweimal pro Woche eine Stunde da ist, erhält trotzdem ja dann eine Art Training. Er geht eben nicht nur spazieren, sondern dein Ziel ist es, dass der Hund in der Gruppe frei laufen kann. Ob es jetzt letzten Endes so ist, dass da noch eine Schleppleine am Geschirr ist oder eben komplett frei laufen kann. Das bedingt aber dann, dass du mit diesem Hund auch trainierst. Das heißt, jeder einzelne Hund, der in deiner Hundegruppe zu Gast ist, nenne ich das jetzt mal, bekommt zeitgleich auch eine gewisse Art Training, damit das ja, Zusammenleben in der Gruppe für einen bestimmten Zeitraum auch funktioniert. Ist das so von mir richtig verstanden worden?
Genau. Und der Zusatz ist halt nur, ich mache das nicht für den Hundehalter, sondern ich mache das für mich. Und das bringe ich auch jedem so bei. Ich trainiere die Hunde nicht, damit es der Hundehalter einfacher hat. Natürlich, ab und an arbeiten sie mit mir zusammen. Wir machen also beides. Sie haben die Hundebetreuung und das Hundetraining. Und dann profitieren sie schon davon. Für mich, ich mache das aber nicht, damit der Hund zu Hause besser hört, sondern ich mache das, damit der Hund eben freilaufen kann, damit der Hund innerhalb der Gruppe, damit es eine harmonische Gruppe ist, weil es kommt natürlich durchaus zwischen den Hunden zu Konflikten. Und wenn es zu Konflikten kommt, du weißt es, wir haben verschiedene Möglichkeiten, da reinzugehen. Ich kann sagen, nein, lass das. Ich kann eine Wasserspritze verwenden und das möchte ich alles nicht. Genau. Und dann habe ich also verschiedene Möglichkeiten, um in Konflikte reinzugehen und es mich den Hunden beibringen. Na, und das bringe ich meinen Hunden bei, egal wie häufig sie kommen. Ich habe halt die Regel bei mir mittlerweile, sie müssen zweimal die Woche kommen. Weniger nehme ich keine Hunde mehr an. Das heißt, damit habe ich auch eine gewisse Möglichkeit, mit den Hunden tatsächlich zu trainieren.
Und ja, dieses Training kommt dem Hund bei dir, in erster Linie bei dir, in der Gruppe zugute. Du hattest das so schön gesagt, du machst das nicht. Ich meine, es gibt ja nach wie vor Menschen, die ihren Hund bei irgendeinem Trainer abgeben und den dann in Anführungsstrichen erzogen zurückbekommen. Wie auch immer das dann letzten Endes funktioniert, sondern du machst das für dich, damit du gewährleisten kannst, die Gruppe kann harmonisch miteinander umgehen. Das heißt, du hast ja auch ein bestimmtes Angebot. Also es ist eben nicht nur dieses Spazierengehen, was du machst. Du machst auch eine Hundebetreuung. Zeitgleich läuft einfach immer, das nenne ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nebenbei auch das Training ab. Das heißt, es ist letzten Endes ein Fulltime-Job, den du da begleitest, richtig?
Ja, also das muss man definitiv so sagen. Und mit der Hundegruppe, wir haben einmal diese Harmonie in der Hundegruppe, die wir haben wollen. Und dann habe ich ja kein Grundstück. Ich habe zwar einen Garten, wo ich die Hunde auch gut laufen lassen kann, aber ich bin unterwegs mit den Hunden. Das heißt, ich treffe andere Hundehalter, ich treffe Spaziergänger, ich treffe Radfahrer, bei uns fahren auch Autos durch den Wald, manchmal auch die LKWs, wenn die Baumstämme abtransportieren. Und ich habe ganz viel das, was ein normaler Hundehalter auch hat, nur eben mal 8 mal 10, je nachdem, wie viele Hunde ich dabei habe. Ich habe also 2 Komponenten und je besser das klappt, umso angenehmer ist mein Fulltime-Job. Ja?
Das heißt, er ist ja nicht nur für dich angenehmer, sondern du bietest den Hunden ja dadurch auch Sicherheit. Das heißt, es ist ja für die komplette Gruppe, sowohl für die Vierbeiner als auch für den Zweibeiner, der diese Gruppe begleitet, sage ich mal, einfach eine bessere Art auch der Kommunikation, weil man sich ja aufeinander, denke ich mal, verlassen kann, richtig?
Ja, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle, weil wenn ich mich auf den Hund verlassen kann, kann ich den Hund freilaufen lassen. Dann gebe ich dem Hund mehr Freiheiten. Na, wenn ich merke, okay, das mit diesem Hund funktioniert das noch nicht so in bestimmten Situationen, dann bekommt der Hund weniger Freiheiten, weil er halt eine lange Schleppleine bekommt. Je besser die Hunde auf meine Signale reagieren, umso mehr kann ich sagen, okay, du darfst hier eben rennen, du darfst das machen, was du möchtest in einem gewissen Rahmen. Und wenn das nicht klappt am Anfang oder auch später, ist es so, dass ich eben dem Hund auch nicht diese Freiheiten geben kann. Ja, auch wenn der Hund eben aggressiv oder ängstlich auf Radfahrer auf bestimmte Reize reagiert, kann ich dem Hund nicht so viel Freiheit geben, wie wenn ich im Endeffekt den Hund so weit trainiert habe, dass der Hund weiß, okay, da kommt ein Radfahrer, wir gehen zur Seite und der geht schon automatisch zur Seite.
Anne, es ist ja ein Live-Interview und ich habe gerade eine Frage im Chat. Ich lese sie jetzt mal vor. Ja, wie machst du das in Krankheitsfällen oder Urlaubszeiten bei dir? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Frage ist, wenn du mal krank bist. Genau, bekommst du weiterhin Geld bezahlt von den Kunden oder nur in der Zeit, wenn der Hund auch wirklich betreut wird? Eine sehr wichtige Frage, weil wir kommen ja hinterher noch dazu, dass es letzten Endes ein Angebot sein soll, wovon jemand auch seinen Lebensunterhalt schlicht und ergreifend verdienen kann. Also wie sieht das da aus?
Genau, bei mir ist es so, wer möchte, kann einzeln zahlen. Wer einzeln zahlt, der zahlt ein bisschen mehr. Und die meisten, die
Du meinst mit Einzelzahlen, Entschuldigung, also diese Stunde, die er gebucht hat.
Ja, genau. Oder halt, das geht ja immer pro Runde. Es ist ja keine Stunde, weil der Hund wird ja auch abgeholt. Den ganzen Tag da, das kommt mal drauf an bei mir. Und das können Sie jeweils einzeln buchen. Und manchmal, ich mache das relativ selten, dass ich sage, das darf einzeln gebucht werden. Ich habe eine Kundin, die ist halt Lehrerin. Und da sage ich, das kannst du dir aussuchen, wie du es machen möchtest. Alle anderen zahlen jeden Monat einen festen Betrag durchgehend. Und ich war noch nie krank. Also das ist irgendwie, ja, manchmal ist man so ein bisschen und... Ich war auch schon so mit richtig Erkältung, weißt du, so nach diesem, wir haben alle Maske getragen, da habe ich dann schon mal wirklich Ibuprofen eingeworfen und ich bin auch schon heiser durch die Gegend gelaufen. Das habe ich auch schon gemacht, das ist jetzt nicht so dramatisch. Da habe ich einen optischen Marker eingeführt für die Hunde. Die Hunde haben sich ein bisschen gewundert, warum wir jetzt nicht mehr miteinander sprechen, warum das kommt und gepfiffen wird. Aber ich bin eigentlich immer unterwegs. Ne? Manchmal ist es dann so, dass ich halt wirklich etwas kürzer laufe, wenn es mir gar nicht gut geht. Aber das kann ich dadurch ganz gut regeln. Das heißt, jeder Kunde oder fast jeder Kunde zahlt bei mir einen festen monatlichen Betrag für die Zeiten oder für die Tage, die gebucht werden. Und wenn man dann sagt, ich brauche einen Tag mehr, kann man das extra buchen. Aber dadurch habe ich halt meinen festen Betrag, den ich monatlich bekomme.
Es ist ja eine durchaus berechtigte Frage, weil wenn jemand davon leben möchte, muss er natürlich auch wissen, was passiert im Krankheitsfall. Jetzt würde mich natürlich interessieren, das heißt, du hast einen festen Kundenstamm. Mhm. Und trotzdem, wenn ich dich richtig verstanden habe, man hat durchaus noch die Möglichkeit, seinen Hund sozusagen bei dir zu platzieren oder ist momentan, ich nenne das jetzt mal Aufnahmestopp, wie sieht das da aktuell bei dir aus?
Ja, also Aufnahmestopp mache ich eigentlich nicht so wirklich, weil es kommt auf den Hund drauf an. Ne? Es kommt drauf an, was ist es für ein Hund? Ist es ein kleiner, großer Hund? Ist das ein gut erzogener Hund? Oder ich sage immer, gut trainierter Hund? Es geht eher um dieses, wie wird mit dem Hund zu Hause umgegangen? Das ist mir ganz wichtig. Und dann kommt es darauf an, was, wenn es jetzt um Dogwalking geht, wo wohnt der Hund? Das heißt, ich habe nur einen bestimmten Bereich, den ich anfahre. Und bei der Tagesbetreuung, was sind die Zeiten und welche Tage? Und da frage ich halt nach, so einen direkten Annahmestopp mache ich nicht. Aber ich hatte jetzt eben Bevorzugung, das mache ich schon. Also das, wenn jetzt ein Kunde, ich hatte jetzt den Fall, da ist der eine Hund gestorben und sie haben sich eben den neuen Hund angeschafft und die wurden bevorzugt gegenüber von, ich sag mal, Neukunden sind es dann. Ja, die wurden halt bevorzugt.
Naja gut, aber dafür hat man ja halt auch Stammkunden, sind wir mal ehrlich. Ja, also das ist einfach eine Geschichte, da muss man auch dran denken. Ich habe jetzt noch die Frage im Chat, ich lese sie dir vor. Wie würdest du reagieren, wenn die Kunden dann fragen, wieso sie durchzahlen müssen? Also wenn du wahrscheinlich mal, ich gehe davon aus, aus gesundheitlichen Gründen ausfällst oder wenn vielleicht mal ein Termin nicht stattfinden kann.
Mhm. Naja, man rechnet ja, also das ist ja, das geht jetzt schon sehr ins Detail, ne? Man hat ja im Endeffekt ein Jahr mit 56, 57 Wochen, dann zieht man halt Urlaub ab, zieht noch 2, 3 Wochen für Krankheit ab und das sind sozusagen die Wochen, die man berechnet. Nehmen wir mal an, da bleiben 42 Wochen über mit einem Monatsbetrag von, Es kommt halt drauf an, wie oft der Hund 2 Tage die Woche.
Ja, dass jetzt hier keine Preise genannt
Ja,
werden
und
können, ist
genau.
klar. Es
Das ist
kommt
halt
ja
einfach,
darauf an,
dann
welches
rechnet
Paket
man
du buchen willst.
sein Preis, wenn der Hund 2 Mal die Woche kommt, bei 8 Mal kostet das so und so viel mal, die 42 Wochen teilt das durch 12. Das kann ich dem Kunden so sagen, das ist auf 42 Wochen gerechnet. Und ich bin dann so hergegangen, habe gesagt, naja, entweder Abo oder gar nichts. Das war bei mir so der Punkt, ich gesagt, ich habe nur so und so viele Plätze und ich muss halt sicher sein, dass der Hund wirklich kommt und dass mir nicht immer abgesagt wird. Beziehungsweise wenn mir abgesagt wird, dass ich halt weiß, okay, ich bin safe und der Hund bekommt aber dafür immer einen Platz.
Also das heißt, zum Angebot eines Dogwalkers, um das nochmal zusammenzufassen, gehört tatsächlich auch in deinem Fall, ich weiß nicht, ob es prinzipiell dazu gehört, aber in deinem Fall gehört schlicht und ergreifend der Hol- und Bring-Service dazu. Deswegen bist du eben in einem bestimmten Radius auch nur in Anführungsstrichen tätig, weil es macht keinen Sinn, den Hund 500 Kilometer entfernt abzuholen, ist der halbe Tag schon rum. Du trainierst mit den Hunden, damit sie für dich in der Gruppe funktionieren. Training funktioniert immer. Das heißt, natürlich der Hundehalter, dem der Hund gehört, partizipiert in jedem Fall davon. Also der Hund wird ja nicht sagen, nee, nur von 8 bis 16 Uhr, wenn ich bei der Anne bin, sonst läuft das nicht. Nee, so läuft das natürlich nicht. Das heißt, der Hund wird ja auch von dir ganz freundlich dann an dieses Training herangeführt und hat dadurch natürlich auch zu Hause bei seiner Familie, kann er davon natürlich auch noch zehren. Du schaust, wer passt in die Gruppe. Das heißt, du sagst nicht einfach, ja, Lieschen Müller, bring mal deinen Hund, sondern du überlegst das sehr, sehr gut. Du musst im Zweifelsfall leider auch sagen, in diese Gruppe passt dieser Hund nicht. Ich könnte Ihnen im Zweifelsfall diese oder jene Gruppe anbieten, oder aber du bist auch so ehrlich und sagst, sorry, das funktioniert nicht mit dem Hund oder mit mir. Das geht nicht. Das heißt, das ist ja schon einiges, was man im Vorfeld erstmal schon mal berücksichtigen muss, wenn man sagt, ich möchte als professioneller Dogwalker arbeiten und tätig werden, weil dazu gehört schlicht und ergreifend auch ein dementsprechend großes Auto. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen einen Mini, ja, aber wenn man da 10 Hunde reinstapelt, weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll wäre. Und dann hat das Auto.
Da brauchst du schon eine Nummer größer. Also ich fahre seit vielen Jahren Sprinter und das ist auch so die Größe, die ich empfehle. Und dann mit eingebauten Hundeboxen, also so eher maßangefertigte Hundeboxen oder man kriegt die mittlerweile auch gebraucht. Da hast du komplett recht. Und dieser Fahrservice gehört eigentlich immer dazu, dass man die Hunde eben abholt und sie wieder nach Hause bringt. Bei der Tagesbetreuung werden die Hunde ganz viel gebracht und auch geholt. Also das ist bei mir tatsächlich unterschiedlich. Fürs reine Dog Walking bietet man Fahrservice an. Na, ich spare mir halt viel Fahrt mit denen. Ich habe relativ viele Tageshunde, das heißt Tagesbetreuung von früh bis nachmittags. Und das hat sich bei mir so ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Ich finde das angenehm, weil ich nicht mehr so viel im Auto sitze. Das habe ich immer weiter reduziert in den letzten Jahren. Ich bin vor 5 Jahren noch viel weiter gefahren, als ich jetzt fahre.
Ich
Ja.
habe noch eine neue Frage im Chat. Ich lese die mal vor. Haben die Hunde dann auch feste Tage, an denen sie dann halt zu dir kommen? Oder ist es so flexibel, wie die Kunden das brauchen? Ich denke, das Ganze muss schlicht und ergreifend in relativ feste Bahnen gelenkt werden, sonst kann man das nicht leisten. Aber Anne, bitte sag, wie handhabst du das?
Genau.
Spontan anrufen oder feste Tage, wann der Fifi zu dir kommt?
Also ganz, ganz viele Hunde haben feste Tage. Das heißt, die Kunden buchen viel. Bei mir ist das Montag, Mittwoch, Dienstag, Donnerstag. Nicht alle, aber irgendwie, das hat sich so, ne, da hat der Hund dazwischen Tag Pause und kann sich ausruhen von seinen Abenteuern. Aber das hat sich so ein bisschen entwickelt. Nicht alle Hunde. Ne? Ich habe auch eine Hündin, die kommt Montag und Donnerstag. Und ich habe ein paar Kunden. Mittlerweile momentan nur noch eine Kundin, die hat zwar auch insgesamt feste Tage, die darf aber auch so ein bisschen switchen, weil es von der Arbeit manchmal halt so ist, dass sie mich mal da weniger braucht und dafür dort mehr. Das kommt bei mir Tatsächlich muss man so sagen, auf die Größe des Hundes drauf an. Je größer der Hund ist, umso unflexibler bin ich, weil ich halt viel mehr kleinere Boxen habe und es geht viel einfacher, als wenn ich einen sehr großen Hund habe. Da zum Beispiel, die müssen wirklich an festen Tagen kommen, weil sonst muss man so ein bisschen jonglieren, was die Boxen angeht. Bei den kleineren bin ich flexibler. Ne, weil die nehmen einfach weniger Platz weg. Und ich möchte aber gerne, dass die Hunde regelmäßig kommen. Das heißt, was man bei mir nicht machen kann, ich möchte meinen Hund gerne anmelden für ab und an 1 bis 2 Mal im Monat. Das mache ich nicht mehr. Habe ich vielleicht früher so gemacht, mache ich nicht mehr. Ich habe noch eine einzige Kundin, die kommt nur auf Termin und nur so alle paar Monate. Das ist meine letzte, das mache ich auch nicht mehr. Weil das Problem ist einfach, Hunde sind, finde ich, auch so wie wir Menschen Gewohnheitstiere. Ja, sie brauchen eine gewisse Gewohnheit, sie brauchen Routinen und die sind einfach nicht gegeben, wenn der Hund alle 1 bis 2 Monate ein- oder zweimal zur Tagesbetreuung kommt. Das ist einfach nur Stress pur für alle Beteiligten, für mich, für den Hund und für die ganze Hundegruppe. Und darum habe ich dann eben eingeführt, dass der Hund mindestens 2 Mal die Woche kommen muss. Aber eben, er darf auch häufiger kommen, wenn der Kunde das möchte, aber eben das ist so das Minimum bei mir. Ja.
Jetzt haben wir ja schon einige Themen rund um das Tätigkeitsfeld und einzelne Bausteine. Jetzt hattest du gesagt, ja, wenn ich jetzt mal spontan einen Hund nehme, da hat der Hund nichts von, da habe ich als Dogwalker nichts davon und die Hundegruppe hat nichts davon, außer Stress. Und das bringt mich natürlich jetzt zu der nächsten Frage. Woran erkenne ich denn, ob ein Dogwalker seinen Job gut macht? Also ich gehe mal davon aus, dass ich ihn nicht daran erkenne, dass der Hund hinterher fix und fertig ist und sich nur noch zu Hause hinknallt und den halben Tag durchschläft, weil das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein,
Nein,
oder?
das machen meine Hunde tatsächlich teilweise auch. Sie sind zu Hause und da passiert nichts mehr.
Nee,
Ne?
aber du weißt, was ich meine.
Weil bei der Tagesbetreuung, wenn wir dann wirklich 2 mal 1,5 Stunden unterwegs waren und das sehr, ich sag mal, spielfreudige Hunde sind, sind die danach wirklich müde und teilweise die Tageshunde, die machen dann noch Party im Garten und dann ist dann wirklich nachmittags nichts mehr. Ich weiß, was du meinst. Für mich ist so der Punkt, worauf gucke ich, was möchte ich selber? Brustgeschirr, kein Halsband oder wenn ich ein Halsband sehe, was für Halsbänder werden verwendet. Was ich überhaupt nicht mag, der Hund hat ein Geschirr um und wird an der Agileine, Moxonleine geführt oder kriegt dann noch ein Halsband um. Also da kann man
Also
wirklich.
so ein Alibi-Geschirr hat er dann an.
Ja, vielleicht auch für die Schleppleine, aber wenn der Hund an der kurzen Leine läuft, dann hat er auf einmal irgendwie ein Halsband oben, darauf kann man achten. Das sieht man auf den Bildern tatsächlich. Man kann sich die Videos angucken, wie wird denn agiert, wenn es zu Konflikten kommt zwischen den Hunden. Das ist super spannend, denn daran kann man erkennen, okay, wie wird mit den Hunden umgegangen. Na,
Also
man
das heißt nur, dass ich schon mal kurz einhaken darf, die Videos, die du jetzt meinst, sind beispielsweise Videos von anderen Menschen, die in diesem Bereich tätig sind und die dann auf YouTube was einstellen oder auf ihrer
Genau,
Homepage
Instagram. Ne, man kann,
Videos
also wenn du, geht
einstellen.
es ja darum, wenn der Hundehalter sozusagen jemanden sucht.
Genau, ganz genau. Wenn der
Ja,
Hundehalter jemanden sucht, worauf
genau.
sollte er dann achten? Also
Genau.
er, der Hundehalter.
Genau, viele haben ja Videos auf der Homepage, bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube und da kann man einfach ein bisschen durchklicken. Ja. Und man sieht doch schon, wie was mit den Hunden gemacht wird. Man kann erkennen, hat der Dogwalker Leckerlis dabei, wie ist er ausgestattet. Natürlich renne ich ganz anders rum als jemand, der halt sagt, oh, Leckerlis, na ja, sie kriegen mal 3 Stück so ungefähr auf dem ganzen Gassi. Und meine Ausstattung ist ja ganz anders. Und so wird es immer sein. Wenn jemand viel mit Belohnung arbeitet, hat er dementsprechend dabei. Natürlich kommt es immer auf die Hundeanzahl drauf an. Als jemand, der sagt, okay, ab und an mal ein Leckerli und Keksi und dann ist gut. Und dann natürlich vielleicht auch, Ich meine, mitlaufen darf man bei mir auch. Also darf man ohne Hund ja, aber mit Hund eben auch nicht. Genau, weil das ist einfach ein Prozess, diese Eingliederung. Aber ich finde, man kann ja, wenn man sich unsicher ist, Fragen stellen. Man kann nach den Qualifikationen gucken, nach den Fortbildungsnachweisen. Wo hat der oder diejenige was gemacht? Hat sie oder er überhaupt irgendwas gemacht, ja? Dann kann man sich das Auto angucken. Hat da jeder Hund seine eigene Box oder sind die Hunde einfach nur eben hinten im Laderaum alle zusammen? Dann finde ich auch so ein bisschen, wie viele Hunde haben Maulkörbe um? Wie viele? Also, das heißt nicht, dass ich keine Maulkörbe verwende. Es heißt einfach nur, dass ich sie nicht wirklich häufig brauche. Ja? Danach kann man gucken. Und dann natürlich auch, was sagt einem das Bauchgefühl?
Das ist jetzt ein super, super, super Hinweis. Also genau das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Man sollte auch das Bauchgefühl hören. Und wenn du die Möglichkeit halt auch sogar bietest, mit ohne Hund bei dir mitzulaufen, man darf ja auch in vielen Hundeschulen sich mal eine Stunde anschauen, von außen, ohne Hund, dass man da nicht mitmacht, sondern dass man sich einen Eindruck, sage ich mal, verschafft. Und ich finde das legitim und ich finde das auch tatsächlich notwendig. Und vielleicht sagt es ja auch schon was über den potenziellen Dogwalker aus, wenn er sagt, nö, gibt's bei mir nicht. Entweder buchen oder nicht. Und das würde bei mir wären sämtliche Alarmglocken im Hirn dann schrillen. Sollen sich die Zuschauer natürlich bitte selber ein Bild von machen. Aber es gibt definitiv Punkte, und du hast jetzt viele schon aufgezählt, auf die man achten sollte, wenn man denn möchte, dass es seinem Hund gut geht. Man kann nie irgendetwas garantieren, aber man kann auf jeden Fall gucken. Und du hattest jetzt auch schon mehrfach gesagt, also 8 bis 10 Hunde. Das ist also tatsächlich schon eine Zahl, die du auch dann sozusagen als Gruppe betreust. Also ich habe hier nur zwei. Ich meine, zu unseren Hochzeiten, das weißt du, hatten wir 5 deutsche Doggen. Deswegen musste ich so schmunzeln mit den etwas größeren Hunden in der Betreuung. Okay, aber ich habe hier halt nur zwei und habe mit meinen zweien, wenn ich da wirklich auf die beiden achte, schon alle Hände voll zu tun, obwohl sie im Freilauf sind. Aber das sagt man ja so. Das heißt, eine Hundegruppe kann bei dir durchaus bis zu 10 Hunden groß sein, richtig?
Nein, ich habe auch manchmal größere Gruppen tatsächlich. Also ich habe halt an 2 Tagen in der Woche eine Dreiergruppe zum Dogwalking. Und wenn man halt eine Dreiergruppe zum Dogwalking hat, und das ist der Donnerstag, der sehr beliebt ist, und dann laufe ich auch schon mit 14 Hunden durch die Gegend. So ist es nicht.
Also zeitgleich, zeitgleich.
Zeitgleich, ja,
Okay.
zeitgleich. Das ist nicht das, was ich jetzt jeden Tag machen muss, aber ich hatte durchaus auch schon 14 Hunde. Das geht schon, weil die sind dann eingespielt, ne? Also das ist jetzt schon sehr anstrengend für mich, sehr anspruchsvoll, weil man eigentlich die ganze Zeit, normalerweise, man sagt immer so, wenn man mit dem Hund spazieren geht, wenn man ein oder zwei Hunde hat, die Hunde kriegen dann Hundefreizeit. Das haben sie bei mir auch. Aber wenn der eine Hund irgendwie Hundefreizeit hat, muss man, oder was heißt man muss gar nichts, aber dann ist es halt so, dass der andere Hund wieder was macht, was man markern, also mit Markerwort arbeite ich, eben verstärke, also was ich sage, das machst du gut. Und bei 14 Hunde ist man die ganze Zeit eigentlich dabei, das machst du gut, oh, das war prima, so komm mal zurück. Und dann ist man nur am Machen und Tun, weil man ja nicht immer diese 14 Hunde hat, die gerade Freizeit haben, sondern man muss immer gucken und dirigieren. Und daher ist es für den Menschen extrem anstrengend und anspruchsvoll, mit so vielen Hunden spazieren zu gehen. Ne? Mache ich nicht mehr so viel. Früher bin ich ganz viel mit 10, 12, 14 Hunden spazieren gegangen. Mittlerweile geht die Zahl eher runter. Also mein Alter geht hoch und die Hundeanzahl geht runter. Ja.
Das kommt so, das kommt so. Wir haben auch mittlerweile uns von 85 Kilo Hund heruntergearbeitet auf 33. Das kommt mit dem Alter. Also von daher kann ich das sehr gut verstehen. Das heißt, ein Spaziergang, den du mit den Hunden machst, ist für dich aber alles andere als ein Spaziergang. Ich musste so schmunzeln, weil das erinnert mich so an erste Schulklasse, Grundschule. Wehe, wenn sie losgelassen, weil du musst einfach überall schauen. Ja, ich arbeite halt erste Klasse Grundschule. Also von daher, da sind sehr viele Parallelen. Das heißt, man muss, nein, man muss gar nichts, man muss sterben, mehr nicht. Aber man sollte die Chance nutzen, wenn ein Hund was gut macht, ihm das Feedback zu geben, eben beispielsweise ein Markerwort, das ist was anderes als ein Klicker, aber es hat dieselbe Bedeutung. Das heißt, du bist eigentlich ständig dabei zu schauen, aha, der Hund hat jetzt Freizeit, der Hund da hinten hat jetzt aber gerade mal das Ritt stehen lassen. Das heißt, das marker ich. Das sieht von außen immer so spielerisch aus. Das ist es aber gar nicht, weil du ja wirklich Wert darauf legst, auf diesem Spaziergang oder nennen wir es doch einfach auf dem Weg, den ihr gemeinsam zurücklegt, weil ein Spaziergang ist es nicht. Das habe selbst ich jetzt begriffen, auf der Strecke, die ihr gemeinsam zurücklegt. Möchtest du für jeden Hund das Bestmögliche rausholen? Und das ist einfach schlicht und ergreifend mit wirklich viel Arbeit verbunden. Viel Arbeit für dich,
Ja,
richtig?
genau, und manchmal auch für die Hunde tatsächlich, ja.
Wie meinst du das auch für die Hunde? Du meinst die Kommunikation untereinander? Das
Kann
heißt, wir
einfach
schauen.
Beispiele nennen. Ich habe Hunde, die sich nicht so gut verstehen. Ich habe einen recht anspruchsvollen Zwergpinscher. Der ist zwar nur klein, der wiegt zwar nur 5 Kilo, aber der hat ein Problem mit rennenden Hunden. Der hat generell mit allem Probleme, was wir begegnen. Er neigt durchaus zum Bellen und Aggressionsverhalten. Und der läuft mit einem Hund, der ist wirklich nett. Und dann habe ich auf der anderen Seite eben mit dem Zwergpinscher und vielen, vielen anderen Hunden noch zusammen einen großen Rüden, der hat so 40 Kilo. Und der ist sehr ungestüm, der ist sehr stürmisch, der meint das nicht böse. Der ist ein wirklich lieber Kerl, sehr trampelig dafür. Und dann läuft dieser 40 Kilo nette Trampel mit dem 5-Kilo-Hund. Das heißt, einmal muss der 5-Kilo-Hund sich zurücknehmen, wenn eben Hunde rennen, dann muss ich mit ihm sehr intensiv arbeiten. Und dann habe ich eben Situationen, wenn die Kleinen miteinander spielen, so 5 Kilo, 10 Kilo, muss der 40-Kilo-Hund sich zurücknehmen. Und das ist auf beiden Seiten Arbeit. Für den Hund und für den Menschen, also weil für den Hund ist das, natürlich bekommt er eben Feedback über sein gutes Verhalten und bekommt auch Belohnung, aber trotzdem fordere ich natürlich von dem Hund auch eine gewisse Impulskontrolle. Na, die Hunde dürfen nicht alles, aber es wird halt nie gesagt, nein, das darfst du nicht, sondern es wird gesagt, okay, du guckst noch, das ist gut, dass du nur guckst und dafür wirst du verstärkt.
Okay,
Ja.
das heißt, es ist für alle, die sich in dieser Gruppe befinden, schon Arbeit. Ja, nichts im Leben ist umsonst. Dafür dürfen aber die Hunde, die dann sozusagen aktuell diese Freizeit genießen, auch mal laufen, mal buddeln. Das heißt jetzt nicht, die dürfen ein Reh jagen mit mal laufen, ja? Also ich sage es immer, es ist eigentlich klar, aber wir wollen hier direkt den Leuten den Wind aus dem Segel nehmen.
Die dürfen
Immer
nicht mal
das.
bei mir, ich muss sagen, die dürfen nicht mal in den Wald. Also die dürfen mal durch den Wald rennen. Ich habe halt jetzt nicht so Wiesen, vielleicht es kommt auf die Umgebung drauf an, aber die dürfen nicht mal nach dem Reh stöbern. Ja,
Ist auch, ich meine, ist auch
also
völlig richtig,
fange
dass sie
schon
das
viel
sagen.
eher an. Sie dürfen im Endeffekt, sie dürfen natürlich den Weg so ein bisschen verlassen, aber sie dürfen jetzt hier nicht irgendwie 100 Meter in den Wald reinrennen und man sieht ganz deutlich, okay, das ist kein Spielen so, ne, am Wegesrand, sondern das ist Jagdverhalten, das dürfen meine Hunde nicht.
Nein, aber das ist gut, dass du das nochmal klargestellt hast, einfach sicherheitshalber. Aber sie dürfen dann zum Beispiel mal am Wegrand vielleicht intensiver nach einem Mäuschen buddeln, wenn sie Freizeit haben. Sie dürfen vielleicht auch mal sich wälzen im Laub oder solche Geschichten, wenn ihnen eben danach ist. Und wenn dann halt ein anderer Hund in diese kleine Freizeit geschickt wird, ist halt der, der vorher Freizeit hatte, wieder sozusagen in die Gruppe integriert. Und zwar insofern, als dass du halt auch schaust, was macht er da gerade. Das heißt, es ist immer mal so zwei, die halt am Rand sind, die halt mal etwas machen dürfen, was ohne Gefahr zu machen ist. Und die anderen sind aber immer so, dass du auch da denen dann eben ein Feedback gibst. Das machst du gut oder im Zweifelsfall auch bitte lass dieses sein, mach anstatt diesem jenes. Ja, ein Nein bringt nichts. Ja, Fifi, nein. Das ja, was soll Fifi denn dann tun? Ja, dann halt Fifi. Pass
Ja.
mal auf, mach nicht dieses, aber ich könnte dir dieses anbieten. Das heißt, es ist ja die ganze Zeit ist die Gruppe im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung. Und ich meine nicht, dass die jetzt den Weg entlang gehen, sondern es ist ja fast ein lebender Organismus, den man einfach auch handeln muss. Und ich habe
Ja.
jetzt gerade im Chat noch eine Frage gesehen bezüglich Übernachtungsgäste. Ich lese die mal eben vor. Nimmst du nur Übernachtungsgäste auf, die in deiner Gruppe sind, oder kommen auch komplett fremde Hunde? Ich denke, das bezieht sich jetzt weniger auf den Bereich des Dog Walking, sondern mehr auf den Bereich der Hundetagesstätte. Da kommen wir ja auch noch zu. Magst du die Frage direkt beantworten oder sollen wir die später mit aufnehmen?
Können wir auch jetzt machen. Da geht es ja sogar um die Hundepension. Also das heißt, dass die Hunde über Nacht bleiben. Früher habe ich auch fremde Hunde angenommen. Mittlerweile habe ich das sehr runtergestuft. Ich habe ja zwei Hunde und ich habe einen Hund, der etwas sehr schwierig, sehr speziell ist und der ist nicht so gut verträglich mit Hunden, die er nicht kennt. Das heißt, es ist für meinen eigenen Hund stressig, wenn ich fremde Hunde aufnehme. Und für den fremden Hund ist es auch stressig. Ab und an mache ich das. Ich habe auch noch so, ich sag mal, Altkunden, wo der Hund wirklich nur auf Pension kommt. Den habe ich dann aber auch schon, das ist ein Hund, den habe ich, weiß nicht, wie alt er jetzt ist, 13 Jahre, 10, also auf alle Fälle irgendwas über 10 Jahre. Der kommt wirklich nur zu seinen Urlauben her. Und ab und an, wenn es passt, habe ich das auch schon mal gemacht. Es passt aber in den seltensten Fällen. Und das meiste lehne ich ab oder ich sage dann, das passt einfach nicht. Das heißt, die meisten Hunde, die bei mir übernachten, die kommen auch regelmäßig ins Dog Walking beziehungsweise in die Tagesbetreuung.
Das heißt, da ist ungefähr das Gleiche wie bei den normalen Sachen. Mal ein Anruf. Hallo, ich glaube, kannst du meinen Hund für 14 Tage nehmen? Nee, geht nicht. Richtig?
Ja, und es ist halt auch ein Eingliederungsprozess, der stattfinden muss. Das heißt, ich brauche Zeit. Dann lohnt sich das in meinen Augen nicht, wenn der Hund 3 Tage, 4, 5 Tage kommen soll für die Übernachtung. Ich mache das ab 14 Tage. Wenn die Leute oder die Hundehalter dann hören, okay, das kostet pro Tag 70 Euro, dann sind sie bei 14 Tagen dann zügig weg. Ja, ist einfach so und dann meistens spare ich mir das Ganze. Oder der Hund, es wird gesagt, es ist ein lieber, netter Traumhund und dann macht man halt so einen Probespaziergang aus und kennenlernen und dann merkt man, okay, wo ist das ein Traumhund? Also das hatte ich auch ganz häufig. Bei mir ist es mittlerweile so, dass schon dieses Kennenlernen einfach einen gewissen Betrag kostet und ich dann sage, okay, dann können die kommen, weil ich habe nicht so dieses. Ja, für mich war das dann immer Zeitverschwendung, als ich das kostenlos gemacht habe. Und dann musste ich mir das immer angucken, wenn die Hunde geruckt werden, wenn die angemault werden. Das war für mich dann wirklich auch belastend. Und darum mache ich das sehr selten.
Und eine Frage habe ich jetzt noch, wo du, also du Anne, wo du sagst, alter Hund, weiß jetzt nicht, ob du das Alter meinst, aber du hast ja auch mal Tages- oder Übernachtungsgäste, die du zu Hause lassen musst, weil du beim Gassi bist. Also jetzt eben, ich denke, es geht dahin, wie handelst du das, wenn du einen sehr alten oder einen sehr jungen Hund hast, weil die werden eben nicht unbedingt in einer, in Anführungsstrichen, normalen Gruppe mitlaufen können. Also Welpen kannst du sehr schlecht halt zu Dreijährigen dazu packen. Ich meine, können kann man alles. Fragt sich nur, wie sinnvoll das wäre. Ich denke, dahin zielt die Frage ab. Das heißt, du hast einen Hund in der Gruppe oder zwei, die eigentlich aufgrund ihres Alters nicht in diese Gruppe passen, würden sich jetzt mir zwei Fragen stellen. Erstens, gibt es überhaupt diese Option? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es diese Option gibt. Also, dass es die Option gibt schon, aber dass es die bei dir gibt, eher nicht. Und wenn du tatsächlich merkst, keine Ahnung, der Hund ist jetzt heute nicht so fit, kann ja mal sein. Ja, es kann sein, dass der Hund heute an dem Tag, sonst läuft er immer super mit, eben nicht so fit ist. Was machst du dann? Es geht jetzt weniger darum, alter Hund und junger Hund laufen mit Jungspunden, also Jugendlichen zusammen, sondern ein Hund kann halt nicht mitgehen. Und dann gerne noch was sagen, alter Hund, junger Hund oder Welpe, sagen wir mal, alter Hund und Welpe zu einer jungen, zu einer dynamischen, nennen wir es mal dynamischen Gruppe. Wie handelst du das?
Ja, also ein Welpe ist normalerweise wirklich nicht so das Problem. Je kleiner der Welpe wieder ist, umso einfacher ist es, weil wenn das, wenn Letztens hatte ich einen Zwergdackelwelpen, den trage ich einfach zwischendurch. Ja, das ist wirklich unkompliziert und tatsächlich die Welpen, die gliedern sich schnell ein, wenn sie nicht zu ängstlich sind. Das kann man im Vorfeld gar nicht so gut sagen. Ich hatte auch gedacht bei dem Zwergdackel, oh, die wird ängstlich sein, aber die fand es toll. Und wenn die größer sind von den Rassen her, kommt es sehr darauf an, wie alt die sind und was die schon laufen können. Ich habe auch einen Wagen, aber ich bin halt alleine mit den Hunden und ein Wagen ist immer schwierig mit den Schleppleinen und Pipapo. Da kann man halt gucken, wie mobil ist der Hund, was sagt der Hundehalter dazu, wie lange kann der Hund laufen, braucht er eben das Dogwalking oder eine Tagesbetreuung. Denn Welpen wachsen ja und so ab 4, 5, 6 Monaten können die 1 Stunde, 1,5 Stunden in einem gewissen Rahmen können die laufen.
Das heißt, da ist eben eher der ältere Hund dann ein mögliches Problem.
Genau, und bei Welpen, das Problem ist eher, dass die in die Jugendentwicklung kommen. Also, dass der Welpe ja kein Welpe mehr bleibt, sondern wenn man den jetzt längerfristig betreut, man im Endeffekt den jungen Hund wieder hat und man wieder einen Hund hat, den man komplett die ersten 2 bis 3 Jahre durch die Jugendentwicklung bringen muss, je nachdem, wie häufig man den auch in der Woche hat. Das ist also anstrengend. Kann man einfach nicht anders sagen.
Stichwort Pubertät, Umbau, Hirnwindel-Umbauarbeiten
Genau. Junge
geschlossen.
Hunde sind einfach anstrengend. Also der Welpe ist es noch gar nicht, aber dann, die bleiben ja keine Welpen. Das ist anstrengend. Das ist nicht unmöglich. Ich habe immer wieder, klar, junge Hunde, da braucht man in vielen Fällen die Mitarbeit der Hundehalter.
Also ich habe mir jetzt noch eine Frage extra aufgeschrieben,
Ja.
nämlich wie lang ist denn die Betreuung und was ist der Unterschied zu einer Hundetagesstätte? Es gibt ja diese Hundetagesstätte, da wird der Hund morgens abgegeben und abends abgeholt.
Ja, machen
Da
wir
wird
erstmal das
nicht.
Alter Hund.
Ja,
Genau.
gerne.
Alter Hund kommt sehr auf den Hund drauf an. Ich habe durchaus alte, ältere Hunde dabei. Sie müssen das im Endeffekt laufen können. Wer das nicht laufen kann, also ich habe das immer mal wieder, dass ich dann sage, okay, der Hund ist lieb und nett, ich bringe ihn nach einer halben Stunde ins Auto und der wartet halt dann noch mal im Auto. Und häufig ist es so, dass ich dann die Betreuung abbreche. Also wenn man die Hunde halt wirklich über viele Jahre hat, fällt es den Hundehaltern schwer zu akzeptieren, dass ihr Hund eigentlich nicht mehr in der Lage ist, dieses Programm mitzumachen. Und häufig muss ich dann sagen, es tut mir leid, wir müssen jetzt hier irgendwo einen Cut machen. Der Hund kann das nicht mehr. Ja?
Dann bist du aber dem Hund gegenüber trotzdem gerecht, weil du eben sagst, er kann es nicht mehr. Das heißt ja nicht, dass du ihn nicht betreuen möchtest, sondern einfach, der Hund kann eben nicht mehr 1,5 Stunden die Strecke mitlaufen, richtig?
Ja, und teilweise, wenn man überlegt, die Hunde werden dann blind oder teilweise werden die taub und die sollen dann in der Gruppe von 10 Hunden laufen. Das ist auch so, das kriegen die in vielen Fällen nicht mehr gut mit, ne? Dann kriegen die Angst, wenn sie halt dann doch mal angeknurrt werden, weil sie es einfach nicht so, also von den Sinnesleistungen her gar nicht mehr so hinkriegen. Ich finde, es kommt sehr auf den Hund drauf an. Auch wieder dann, wie groß ist der Hund? Wenn ich jetzt an meinen, ich habe ja, der meiner ist jetzt 12, 12,5.
Der
Der läuft,
Pips.
der pieps, genau, der läuft es aber noch. Aber ich hätte die Möglichkeit, den kann ich in den Rucksack stecken rein. Den habe ich auch schon getragen. Ich könnte einen Wagen mitnehmen, wenn ich jetzt nicht so viele Leinen habe, habe ich auch schon gemacht. Das heißt, da habe ich ganz gute Möglichkeiten, wenn der Hund dementsprechend eine Größe hat. Wenn ich das jetzt mit auch wieder 40 Kilo, 45 Kilo, das geht nicht, das kann ich nicht leisten. Ich kriege den Hund ja nicht mehr gut gehoben, ne? Das heißt, da kommt es dann auch wieder sehr drauf an, was der Hund im Endeffekt auch mitbringt, ne? Und dann zu dem Thema, lasse ich die Hunde alleine? Prinzipiell lasse ich die Hunde nicht alleine. Das heißt, bei meinem Dog Walking, ich laufe 2 Runden am Tag und Tageshunde und Übernachtungsgäste begleiten mich. Das heißt, die fahren auch alle mit Auto und die Hunde, die bei mir sind, die sind das auch so gewöhnt. Also die gehen immer mit. Mein eigener Hund, der andere, der Jüngere, der bleibt alleine. Der hat damit aber überhaupt kein Problem. Ich habe aber auch schon in Ausnahmefällen die Hunde bei mir alleine gelassen. Ich hatte mal einen Freitag, da war Pension und mein Piepsi hatte Tierarzttermin und da waren die mal 1 Stunde alleine. Das waren aber keine Hunde, die das nicht kannten. Sind alle regelmäßig da, die haben sich alle in die verschiedenen Räume hingelegt und da waren wir vorher spazieren. Und das war sozusagen ein Ausnahmefall. Das passiert relativ selten. Ab und an kommt das schon vor, dass ich die Hunde mal alleine lasse, wenn ich sie kenne. Wenn sie das, die ganze Umgebung hier kennen, dann bleiben sie schon alleine und auch mal kurzzeitig, nicht so lange, aber nicht für die Runden, ne? Das kann sein, dass sie mal nachmittags eine Stunde, zwei Stunden alleine sein müssen.
Aber sie kennen die Umgebung. Das ist ja bei
genau,
dir praktisch
neuen Hunde.
Ein zweites Zuhause.
Genau, also wenn die Hunde neu sind, müssen sie überhaupt nicht alleine bleiben.
Okay.
Ich versuche das auch zu vermeiden. Ich versuche das immer alles so zu timen, dass eben da keine Überschneidungen da sind.
Okay, und dann nochmal eben jetzt meine Frage, weil es sind ja tatsächlich Unterschiede. Wir haben Dog Walk-in, wir haben Hundepension, wir haben Hundetagesstätte.
Ja.
Was ist denn das da für ein Unterschied? Machst du Unterschiede zu den Hunden, die zum Dogwalken kommen oder die halt bei dir in die Hundepension kommen? Oder sind alle Hunde für dich so, dass sie tatsächlich dieses, ich nenne es jetzt mal, kleine Training erstmal durchlaufen? Weil es muss ja auch, denke ich mir, bei dir zu Hause in der Gruppe funktionieren. Und was ist dann nochmal der Unterschied zu der Art, wie du das machst, zu einer ja normalen, in Anführungsstrichen, Hundetagesstätte, wo halt der Hund morgens abgegeben wird und abends abgeholt wird? Die haben meistens ein sehr großes Gelände mit Zwingern. Ja, was magst du uns dazu sagen?
Ja, da muss man halt wieder gucken, okay, es gibt so viele verschiedene Konzepte, wir müssen das so ein bisschen auseinanderklamüsern. Also einmal haben wir natürlich die Gruppenhaltung, das hat man fast überall und wir haben teilweise Einzelhaltungen. Das finde ich, Einzelhaltung in Zimmern, finde ich das völlig in Ordnung. Es gibt einfach Hunde, die sind nicht verträglich, die passen einfach nicht in eine Hundegruppe. Warum auch immer, das ist ja jetzt eigentlich egal. Beziehen wir uns jetzt mal so auf die Gruppen. Ja, also es gibt eben Gruppenhaltungen und ich biete Dogwalking an. Das heißt, der Hund wird abgeholt, geht mit mir spazieren, wird wieder nach Hause gebracht. Damit hat es bei mir angefangen. Ich habe schon immer Tagesbetreuung angeboten. Das bedeutet, der Hund wird früh gebracht und wird nachmittags abends abgeholt. Aber früher habe ich die Hunde nachmittags dann auch nach Hause gebracht, weil ich hatte ja früher nur eine Wohnung. Jetzt mit Haus und Garten hat sich das natürlich angeboten, dass die Hunde eben früh gebracht werden und nachmittags, abends, spätestens 18 Uhr, 17, 18 Uhr müssen die abgeholt sein. Und dann verbringen die eben diesen Tag mit mir, die sind im Dogwalking dabei, die Tageshunde, und gehen dann nach diesen zwei Runden mit mir hier ins Haus und in den Garten. Und es gibt eben Konzepte, da gibt man die Hunde ab. Also selber angesehen habe ich mir das noch nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da werden die Hunde abgegeben, sind in großen Gruppen, sind auf dem Gelände, laufen frei. Und im Endeffekt kann man auch nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, weil es gibt ja immer nicht schwarz und weiß, sondern man muss sich das immer angucken. Was mir immer fehlt, ist der, also, oder was heißt, was mir fehlt, was ich immer so schade finde, ist der Umgang mit den Hunden. Das Gelände an sich ist ja nicht das Thema. Ich hatte früher auch ein schönes Gelände und war mit denen auch auf diesem schönen großen Gelände wie spazieren. Das ist halt, das hat Vorteile. Das hat auch ein paar Nachteile, aber es hat wirklich Vorteile, wenn man auf dem Gelände ist. Nur häufig wird ja nicht positiv freundlich mit den Hunden oder nicht so freundlich umgegangen, weil es kommt auch da zu Konflikten. Und ich finde es so wichtig, auch innerhalb dieser Konflikte mit den Hunden so umzugehen, dass sie dann keine Angst haben. Ja, dass man den Hunden in den Momenten keine Angst macht, das hat man in vielen Fällen nicht. Ja, manchmal wird halt im Endeffekt einfach nur jeder Hund angenommen und die Hunde müssen halt sehen, wie sie klarkommen. Das hat man natürlich auch, dass die Hunde viel sich selbst überlassen sind. Aber man hat auch sehr viele Konzepte, wo die Hunde wirklich beschäftigt werden, wo man sich um die Hunde kümmert und wo dann auch die Hunde in Gruppen aufgeteilt werden und spazieren gehen. Man hat also viele unterschiedliche Konzepte. Man muss sich das angucken. Man hat Konzepte, da sind die Hunde hauptsächlich draußen. Und man hat Konzepte, da sind die Hunde draußen und drinnen. Das kommt sehr auf den Hund drauf an, ob das passt. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der mein Schäferhund-Mischling war, der war bei minus 10 Grad draußen, hat sich in Schnee gelegt. So einen Hund kann man natürlich im Endeffekt, wenn er verträglich ist und es toll findet, zu einer Hundebetreuung geben, die den ganzen Tag draußen ist. Wenn ich mir die Hunde angucke, die frieren, ja, also auch meiner, der friert halt schnell. Der braucht dann eine Decke und der geht bei Regen nicht gerne raus. Und bei so Schnee, na gut, Schnee geht, aber wenn es so Schneeregen ist, dann geht er nicht gerne raus. Für diese Hunde ist halt so eine Betreuung den ganzen Tag draußen vielleicht nicht so gut geeignet. Weil der beste Mantel sifft irgendwann durch. Ja, und das muss man sich angucken. Es kommt sehr auf den individuellen Hund drauf an, was für diesen Hund die geeignete Betreuungsform ist. Und dann natürlich manchmal auch, was gibt es denn in meiner Umgebung? Das ist häufig auch der Punkt, dass es ja gar nicht so viel gibt, beziehungsweise man muss manchmal Abstriche machen.
Das ist tatsächlich leider ein Problem, weil was nutzt mir die beste Betreuung, wenn ich 500 Kilometer dafür fahre? Nein, es ist ja nicht umsetzbar, das ist klar. Das heißt, ich erwarte eigentlich, dass die Hundehalter, so wie man so schön sagt, mündige Hundehalter sind, die wissen, was die Bedürfnisse ihres Hundes sind. Die wissen, mein Hund friert. Und das kann durchaus passieren, ja. Auch ein Langhaarhund kann frieren. Darum geht es gar nicht. Wir sprechen mal nur von alten Hunden. Das heißt, ich suche mir danach, nachdem ich weiß, welche Bedürfnisse mein Hund hat, die bestmögliche Betreuung aus. Und es ist auch kein Problem zu sagen, ich schaue mir 2, 3, 4, 5 an, wenn es die denn in relativer Nähe gibt. Und ich denke, da wirst du mir zustimmen, da sollte letzten Endes der Preis das Letzte sein, worauf man guckt. Weil natürlich kann man eine Tagesbetreuung vielleicht für 20 € bekommen oder was weiß ich, aber dann sind es auch eben, ja, nur 20 € die ich investiere und dafür sollte ich mal überlegen, was kann ich denn dafür erwarten? Ja, das ist ja das, was wir eingangs schon sagten, was du auch gesagt hast, schaut euch bitte die Qualifikationen an. Was für Qualifikationen hat denn der Dog Walker beispielsweise? Und das bringt mich natürlich jetzt direkt zum nächsten Punkt. Als du deine Ausbildung angefangen hast, gab es ja diese Ausbildung zum Dog Walker nicht. Du bietest aber ja jetzt praktisch das Konzept an. Das heißt, du bist diejenige, die die zukünftigen Dog Walker ausbildet. Also von der Pike an sozusagen wird es dann bei dir gelernt. Jetzt natürlich erstmal meine Frage, was lerne ich denn? Also was beinhaltet denn das Angebot? Was muss ich denn auch leisten? Weil ich denke, als Lehrling oder wenn man das so nennen darf, ja, ich muss ja auch was leisten. Das heißt, ich werde ja letzten Endes auch irgendwie beurteilt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Abschlusszertifikat gibt oder so, aber wahrscheinlich, vielleicht gibt es das auch. Aber das heißt, ich muss ja auch gewisse Sachen mitbringen, ja. Und vielleicht ist das auch gar nichts für mich. Vielleicht wäre das mein Traum und in einem Gespräch kommt raus, du Anja, besser nicht, ja. Kann ja alles passieren. Und natürlich, eine Ausbildung muss auch finanziert werden. Das heißt, Pi mal Daumen, mit was für einem Kostenfaktor muss ich denn da rechnen?
Jetzt hast du mir wieder so 5 Fragen hingeworfen. Fangen wir doch erstmal an. Prinzipiell Grundvoraussetzung ist, dass der oder meistens ist es ja die Schülerin sich dafür entschieden hat, ich mag Hunde oder ich liebe Hunde. Und ich finde es toll, mit Hunden was zu machen. Mehr Grundvoraussetzung und vielleicht ein PC, ne? So Zoom, okay. Mehr Grundvoraussetzung habe ich gar nicht. Man muss bei mir kein Vorwissen mitbringen, das wird bei mir beigebracht. Was bringen wir bei? Das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Es ist sehr viel. Wir haben das aufgeteilt in verschiedene Module und wir fangen natürlich mit dieser schönen Lerntheorie an. Das heißt, wir beschäftigen uns erstmal mit dem einzelnen Hund. Wie lernt der Hund? Wie bringe ich dem Hund was bei? Was gibt es denn da? Und es gibt nur nicht so viele Möglichkeiten. Und das ist das, womit wir anfangen. Und wir möchten, dass die Teilnehmerinnen hauptsächlich, dass sie Spaß dran haben, mit ihrem Hund und mit anderen Hunden was zu tun, also wirklich zu trainieren. Also bringen wir eben kleine Übungen bei, wir erklären, wie man Verhalten aufbaut und wir motivieren, mit dem Hund das auszuprobieren. Und manchmal haben wir auch Katzen, ne? Und dann geht es eben so weiter. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit der Claudi Scheiblich zusammen in meiner Ausbildung. Und die Claudi übernimmt Modul 2 und 3. Und dann geht es Modul 2 nur noch um Körpersprache. Körpersprache, Körpersprache, Körpersprache. Denn es geht erstmal darum zu erkennen, was sehe ich denn dort? Was machen denn die Hunde? Und was wir nicht möchten, ist dieses Überinterpretieren.
Also erstmal beschreiben lernen, ja?
Genau, und dieses, der ist dominant, der ist stur oder der will den anderen irgendwie dominieren und diese Phrasen. Wir versuchen halt wirklich runterzubrechen, zu beschreiben, was siehst du denn? Und die Interpretation halt möglichst fachlich gut zu halten. Ne? Wir müssen ja interpretieren, aber nicht diese typischen Begriffe oder was habe ich letztens gelesen? Irgendwie ein Hund, der markiert, der möchte sich übereinstellen, da ging es um Menschen. Aber das ist so alles so, wir versuchen halt so ein bisschen auch Verständnis für die Hunde zu wecken, die verschiedenen Hundetypen. Und dann gucken wir uns aus den ganzen Kategorien, was wir brauchen. Beim Körpersprachenmodul wird sich alles erstmal hinsichtlich der Körpersprache angeguckt. Also so Spielen, Mobbing, Angst, Aggressionsverhalten, Freude, Angst habe ich schon, Trennungsangst zum Beispiel kommt auch noch so ein bisschen mit rein. Wir gucken uns erstmal alles an, wie